Wie steht es um die Demokratie?
Ich glaube, deutlich besser, als wir das immer framen und damit auch ein Angstgefühl auslösen. Also wenn wir uns auch unsere europäischen Nachbarn mal anschauen, geht es uns mit Blick auf Europa noch deutlich, deutlich, deutlich besser als den anderen. Mhm. Und das ist auch was man, glaube ich, manchmal betonen muss. Das heißt nicht, dass Probleme nicht da sind, dass es keine Diskriminierung gibt, dass es soziale Ungleichheit gibt. Aber ich glaube, es gibt deutlich mehr Handlungsspielraum, den wir nicht als das Privileg erachten, das wir haben.
Hallo und herzlich willkommen bei Pick Your Battles, dem Streitformat der Heinrich-Böll-Stiftung, in dem wir mit GästInnen darüber sprechen, gibt es eigentlich so zu diskutieren, zu streiten, zu kritisieren in der Politik, an den Parteien, an den Grünen vielleicht auch und gerade in einer Zeit, in der wir eben vielleicht auch das Streiten wieder lernen müssen. Mein Name ist Jan-Philipp Albrecht und ich moderiere das hier und bin aber auch Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Und das Konzept ist, dass wir 6 Stichworte ziehen und miteinander diskutieren. Und heute zu Gast habe ich Yasmin Mbarak. Herzlich willkommen.
Hi, freut mich sehr.
Yasmin Mbarak ist Journalistin, Autorin und politische Kommentatorin. Und sie schreibt unter anderem für die Zeit, moderiert Podcasts, unter anderem Apokalypse und Filterkaffee und Ehrlich jetzt, wo sie Politikerinnen zu Gast hat. Das ist auch interessant, heute hier mal sozusagen zu Gast im politischen Raum.
Genau.
Yasmin Mbarak beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit Fragen politischer Kultur, mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen und mit Veränderung öffentlicher Debatten online und offline. Eine Diskussion, die absolut wichtig ist, dass wir sie führen. Und als Autorin sind von ihr erschienen radikale Kompromisse, warum wir uns für eine bessere Politik in der Mitte treffen müssen und Protest über Wirksamkeit und Risiken des zivilen Ungehorsams und zuletzt 2025 I Feel You, in dem sie für ein gesellschaftliches Wiederentdecken der Empathie plädiert. Frau Mbarak, Sie analysieren mit Schärfe und mit einem klaren Blick gesellschaftliche Machtverhältnisse und genauso auch sozusagen das Ganze mit einem Gefühl für Popkultur und Zeitgeist. Insofern freue ich mich sehr, dass wir gemeinsam sprechen können. Vielleicht nicht nur über Politik und Parteien und die Grünen, sondern auch über die Frage der Menschen, die damit zu tun haben.
Ja.
Und vielleicht auch der JournalistInnen, die damit zu tun haben. Wie geht es Ihnen eigentlich damit, wenn Sie PolitikerInnen heute anschauen und schauen, wie hören Menschen denen eigentlich zu oder wie versuchen die Menschen zu erreichen? Haben Sie das Gefühl, das funktioniert?
Nicht unbedingt. Und das ist auch der Anfangspunkt meiner politischen Arbeit gewesen, also im Journalismus, dass ich mich gefragt habe, wie es eigentlich Politikern geht. Es hat damals angefangen mit der Krisenphase von Andi Scheuer und der Frage, was das eigentlich mit Menschen und Politikern macht, wenn es solche Krisen gibt und Fehler passieren. Und das ist auch bis heute so geblieben, dass ich das Gefühl habe, viele Debatten lösen sich auf oder werden zugänglicher, wenn man auf die menschliche Ebene kommt, auch mit den Akteuren. Und dazu gehören ja Politiker auch. Und dementsprechend ist die Situation natürlich deutlich verfahrener als noch vor 5 oder vor 6 Jahren, weil es einfach viel mehr Themen gibt, die auf der Tagesagenda stehen, nicht on the long run sind. Und das zehrt, glaube ich, auch an Politikern. Und das finde ich immer ein sehr interessantes Verhältnis zu beobachten, wenn man da auch viele Antworten findet.
Absolut. Gut, dass wir vielleicht für den Long Run die ein oder anderen Stichworte heute hier ziehen, über die wir mal in dem Zusammenhang reden. 6 wollen wir ziehen. Mehrere haben Sie mitgebracht. Ich ziehe jetzt mal hier kurz 1 raus. Und das erste Stichwort, über das wir gemeinsam reden, ist das Thema Angst. Und das, ich stelle jetzt mal die Uhr, wir haben 6 Minuten, finde ich ehrlich gesagt auch ein Thema, über das man natürlich viel länger reden müsste. Ja. Ein sehr grundlegendes und wahrscheinlich sogar das dominierendste Thema, wenn es darum geht, wie schafft es Politik heute eigentlich noch Menschen zu erreichen, oder?
Ja, und vor allen Dingen ist Angst es gibt so viele Dimensionen von Angst auf privater und öffentlicher Ebene, dass man oft vergisst, dass es eigentlich die Ursache ist für, wenn Menschen zum Beispiel nicht zuhören wollen oder wenn Menschen sich abwenden und man nicht nur große Themen institutionalisieren kann und sagen kann, die Menschen haben Angst vor Migration, die Menschen haben Angst vor, dass sie ihre Jobs verlieren. Also diese Generalisierung funktioniert oft nicht so gut, weil sie so floskelhaft wirken. Und ich glaube, Angst als Begriff, deswegen habe ich ihn auch mit reingegeben, ist oft so dahergesagt, um selber moralisch gut dazustehen, weil man erkannt hat, dass die Menschen Angst haben. Und das ist zwar eine nette Analyse am Anfang, aber ich glaube, das braucht dann so einen tiefergehenden Schritt danach.
Es ist ja häufig so, dass man dann gesagt hat, ja, Angst heißt, wenn die Menschen Angst haben, dann darf man ihnen nicht zumuten. Dann muss man aufpassen an der Bahnsteigkante, dann sollte man am besten nur noch auf irgendwie Sicherheit setzen, den Leuten irgendwie mehr Geld in die Hand geben oder so oder was auch immer. So ein bisschen hat sich ja gezeigt, dass das eigentlich nicht funktioniert, zumal es möglicherweise mit dazu beigetragen hat, diese Vorgehensweise, dass also PopulistInnen, die die Angst ausnutzen, damit total gewonnen haben. Was ist denn oder was wäre denn für die politischen Kräfte in diesem Land oder auch generell in der Welt eigentlich die richtige Herangehensweise, das Thema Angst zu adressieren, ohne es in diese Dynamik abgleiten zu lassen?
Das, was Sie gerade gesagt haben, am Anfang, dass man daraus eben nicht ableitet, dass man den Leuten nicht zutrauen kann. Weil Angst bedeutet ja vor allem, dass die Leute im Alltag dauernd damit konfrontiert sind, dass sie trotz ihrer Ängste agieren und funktionieren müssen. Und das gilt ja auch fürs politische Leben und die Teilhabe, weil wir bestimmte Probleme bewältigen müssen. Und dazu auch gehört, dass man den Menschen etwas zutrauen muss, weil es sonst keine Veränderung geben wird. Weil man sonst dann ganz schnell in diese Rhetorik kommt, dass die Politik als Staat, das hat schon fast so was Planwirtschaftliches, wenn XY eintritt, dann kann die Politik das und das retten. Ich finde auch dieses Beispiel von dem Berliner Stromausfall und die Angst, wie oft das passieren kann. Und dann sind es gerade Liberale gewesen oder Christian Lindner, wo man das Gefühl hat, okay, das sind die Ersten, die den Staat anschreien, wenn es Probleme gibt und die dann sofort aus ihrer Angst geholt werden wollen mit einer Lösung von der Politik. Mhm. Und ich glaube, diese Selbstverständlichkeit muss man abtrainieren, weil das kann Politik in der Form gar nicht leisten.
So eine Konsumhaltung, so nach dem Motto, liefer mir bitte jetzt die richtige Antwort auf mein Problem.
Genau, also dass man sich sofort daran wendet und auch gerade bei der Frage der Krise mit Blick auf die Straße von Hormuz, dass man das Gefühl hat, ah ja, der Staat muss jetzt schnell den Tankrabatt geben und da eine Subvention und dann, das muss beim Verbraucher ankommen. Nee, es ist eine Lebensrealität und die Frage ist, wie man das kommuniziert und ob präventive Politik oder der Ansatz, außenpolitisch zu agieren, dafür sorgt, dass wir in 5 Monaten eventuell überhaupt nicht mehr darüber sprechen müssen. Und das wird nicht mehr kommuniziert, weil es nicht sexy ist. Es ist für anstehende Wahlen nicht gut. Es ist ein Versprechen, das man nicht direkt einlösen kann und auch nicht weiß, ob es genau so kommt. Und das schürt aber auch wieder Angst, die man dann wieder mit anderen Sachen beantworten muss, Themen ablenken muss, dann sagen muss, ah ja, komm, vielleicht sind es ja doch gerade die Migranten oder sonstige Themen. Und das ist dann auch wieder eine Form von Nichtzutrauen, weil die Leute sind ja nicht doof und die sind hochinformiert aus verschiedensten Quellen, die wissen, was los ist. Und ich glaube, dann kann man auch rationaler Dinge erklären.
Angst ist ja auch ein wichtiges Gefühl in gewisser Form, dass man merkt, okay, da gibt es Probleme, da ist was im Gange, ja, und ein Teil der Reaktion ist ja dann möglicherweise nicht nur die Komplexität darstellen oder zu sagen, wir machen da sozusagen sehr theoretische Pläne jetzt, sondern vielleicht auch erstmal anzuerkennen, dass Angst ein Gefühl ist, das irgendwie auch wertvoll ist, selbst wenn es vielleicht sehr simpel dann manchmal ist, ich habe Angst, meine Stelle zu verlieren oder dass ich mir bestimmte Sachen nicht mehr leisten kann. Spielt das auch eine Rolle und sollte Politik da mehr Kompetenzen aufbauen?
Ja, und auf der anderen Seite gleichzeitig auch nicht so tun, als hätten alle die ganze Zeit Angst und so eine tiefen psychologische Analyse starten, weil Stichwort Klimakrise, es gibt Menschen, die haben keine Angst davor. Die würden das nicht leugnen, aber es interessiert sie auch irgendwie nicht. Und es ist nicht primär in ihren Köpfen das Thema, deswegen haben sie auch kein akutes Angstgefühl. Und das zu attestieren immer, dass alle Menschen, die davon wissen, Angst davor haben, das kann man so sehen, aber das stimmt vielleicht an manchen Stellen auch einfach nicht, weil Leute im Hier und Jetzt leben, weil sie kein Interesse daran haben, darüber nachzudenken, was 15 Jahren ist, vielleicht auch nicht Interesse daran haben, was mit ihren Kindern ist, weil sie im Hier und Jetzt leben. Das kann auch eine Form von Umgehung von Angst sein, aber das spricht ja trotzdem nicht dafür, dass die Leute aus Angst agieren und denken, wie sie es tun. Mhm. Das gilt auch für viele andere Themen. Nicht alle Menschen sind dauernd Angst erfüllt. Und das ist dann auch wieder eine zu einfache Antwort, das so zu verstehen und dann zu sagen, die alleinerziehende Mutter, die Angst hat vor dem finanziellen Ruin, weil das Bürgergeld da gesunken ist und sie aber eigentlich also zu viel aber, sondern du kannst die politische Problemstelle lösen, indem du dafür sorgst, dass man in so eine Situation nicht reinkommen kann, ohne das die ganze Zeit so zu attestieren. Alle armen Menschen haben diese und diese Ängste. Ja. Alle Menschen, die Klimakrise ernst nehmen, haben Angst davor. Ich finde, das ist ja, das ist eine philosophische Debatte, die wahrscheinlich jetzt in 28 Sekunden nicht mehr zu Ende kriegen.
Das stimmt, aber was ich mitnehme, ist sozusagen der differenzierte und souveräne Umgang mit Angst bei den Menschen seitens der Politik, den stärker auszuprägen. Fand ich einen wichtigen Punkt und wir schauen mal, was noch so drin ist in unserer Stichwortsammlung. Und da haben wir ein interessantes Thema, das Sie mitgebracht haben. Und jetzt warte ich noch kurz, bis die Uhr, die letzten 2 Sekunden können wir hier.
Haben Zeit, wir haben 12 Sekunden verschwendet.
Ja,
die
ja,
müssen Antworten finden können.
Jetzt können wir auch in Zweifel auch mal überziehen, es ist nicht so schlimm.
Sehr sozial, tolerant hier.
Ja, ja, genau. Ja. Sozialdemokratie, Stichwort Toleranz. Also die Sozialdemokratie haben Sie mitgebracht als Stichwort. Das finde ich total interessant, weil dahinter verbirgt sich natürlich einerseits eine Partei in Deutschland, Europa, der Welt, aber eben vor allen Dingen die SPD in Deutschland, die mit diesem Wort verknüpft wird. Aber andererseits verbirgt sich dahinter natürlich ja auch, ich sag mal, eine politische Grundidee in diesem Land. Und beeindruckend ist ja zu sehen, dass ganz viele Menschen das Gefühl haben, dass die Partei und die Grundidee vielleicht gar nicht mehr so viel miteinander zu tun haben und dass da vielleicht ein Feld sogar eher frei geworden ist, in das am Ende sogar rechtsextreme Parteien reingehen. Wie kann das eigentlich sein? Wie ist es dazu gekommen?
Naja, weil wir, und da könnte man jetzt alle etablierten Parteien mit reinnehmen, diese Zugehörigkeit einzelner Themen, die wir Parteien zuschreiben und dann sagen, das ist deren Kernkompetenz. Darüber hinaus müssen sie kompromissfähig sein mit den anderen, die das können, die Sozialdemokratie ein bisschen zerfressen hat, weil sie ja offensichtlich in der Lage ist, sowohl alleine zu regieren, in Koalitionen zu regieren und dieses Gefühl von der Arbeiterpartei, die auch Journalisten immer so gern groß noch so aufschreiben, so die kaputte Arbeiterpartei, die SPD ist keine Arbeiterpartei, Partei mehr, hat auch damit zu tun, dass es den Begriff des Arbeiters in der Form auch nicht mehr gibt. Deswegen finde ich diesen Begriff gerade so interessant und die Frage, wie wir es schaffen, das vielleicht neu zu definieren, weil das für mich auch eine grundlegende Wichtigkeit hat mit Blick auf auch zum Beispiel grüne Politik oder auf generelle soziale Politik, die ja auch ein Teil der CSU unter anderem ist, ne? Also der Blick auf den Menschen, wie man das eigentlich neu definiert, um Zugänge zu finden, die die Rechten nicht ausnutzen können. Mhm. Und da ist dieses Kleinkarierte so, die SPD macht Bürgergeld, die SPD macht vielleicht mal Miete und dann aber doch nicht und dann noch, ja, was macht sie eigentlich? Und diesen losen Faden, der beschäftigt mich gerade sehr, deswegen habe ich den Begriff benannt, weil ich glaube, dass bevor diese Frage nicht beantwortet ist, wir in so sehr verkantete Verhältnisse kommen, die wir auch schon aus Frankreich oder Italien kennen, wo man nicht mehr so agil ist, in diesem Parteiensystem sich anzupassen und so eine grundsätzliche Leitlinie zu finden.
Ja, was mich vor allen Dingen jetzt dabei berührt, ist dieser Gedanke, dass es natürlich um die Frage geht, wie kommen die Ansätze sozialdemokratischer Politik eigentlich wieder zu den Leuten und auch in die Politik und dass das deutlich natürlich über einzelne Parteien hinausgeht. Es geht letztendlich ja um den Gedanken, dass wir eine von Bürgerinnen und Bürgern getragene Republik sind, die eben ihre Rolle auch als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehr stark identifizieren, die das Gefühl haben, Mitbestimmung sowohl im Betrieb als auch in der Gesellschaft ist ein wichtiger Faktor und das eben nicht nach dem Motto geht, das dann heute doch sehr allgegenwärtig ist, dass jeder seines Glückes eigener Schmied ist sozusagen, sondern das ist eine gesellschaftliche Befähigung und auch einen sozialen Aufstieg und eine soziale Teilhabe geben muss. Diese Gedanken, wenn ich darüber nachdenke, verknüpfe ich ganz stark sozusagen mit der Gründung der Sozialdemokratischen Partei in Deutschland und der Zeit auch in der Weimarer Republik, wo viele große Parteitage und sozusagen grundlegende Rechte der Arbeitnehmerschaft erstritten wurden. Und ich habe das Gefühl, als jemand, der sich eben politisch auch mit der Frage der Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre, Globalisierung, Digitalisierung und so weiter auseinandergesetzt hat, dass diese Transformation nicht so richtig nachvollzogen wurde. Also was sind die globalen Herausforderungen für die Arbeitnehmerschaft heute? Wir haben einfach globale Märkte und trotzdem sind die Systeme so extrem national sozusagen. Ja? Ja. KI, künstliche Intelligenz, wir haben völlig veränderte Arbeitswelt. Die Leute sind auch in anderen Arbeitsrealitäten im Alltag. Wie kommen wir denn dahin, dass diese großen Fragen irgendwo bearbeitet werden, auch in den politischen Parteien?
Ich halte ja unsere Demokratie noch für sehr gesund, auch wenn man bei einer Umfrage aktuell vom ZDF, dass die AfD die stärkste Kraft erstmals ist, in einer ZDF-Umfrage denken kann, okay, es geht bergab, aber dieses Gefühl von, wir haben noch eine Mehrheit an Demokraten, ist etwas, was dann auch bestärkt werden muss in solchen Momenten und dann auch direkte Auswirkungen auf die Politik hat. Ich werfe einen Hot-Tag rein. Das heißt nicht für mich, dass die Grünen abgeschafft werden, aber die Frage ist, ist vielleicht genau dieser Moment, von dem Sie gerade gesprochen haben, vor 20, 30 Jahren, wo sich das so zersplittert hat in so einzelne Zugehörigkeiten, also Klima, ja. Die Linken mit einem starken Blick auf Sozialpolitik und Miete und dann die SPD mit diesem Kompromissbehafteten, wir müssen die Arbeiter irgendwie mitnehmen, aber wir müssen auch mit den anderen klarkommen. Diese Aufteilung, die passiert ist, ob es vielleicht besser gewesen wäre, die Grünen wären ein Teil der SPD gewesen oder die Linken, also dieses Aufsplittern, wie sehr das eigentlich geholfen hat in der Sache, weil wenn wir inhaltlich schauen, ist das, was die Grünen und die SPD machen, eigentlich etwas, was gemeinsam gedacht werden muss an vielen Stellen, um eine Form von Entwicklung festzustellen.
Um da vielleicht gleich darauf zu antworten, eine Entwicklung ist ja, dass wir nicht nur eine Globalisierung und Digitalisierung erleben, sondern eben auch tatsächlich auch eine Individualisierung, eine Vielfältigkeit der Gesellschaft, die ist viel vielfältiger als früher. In allen Gesellschaften der Welt ist diese Entwicklung im Gange. Und das heißt also, so eine alte Vorstellung von zwei Parteien, die sozusagen links und rechts abbilden, die ist ja nicht mehr zeitgemäß. Insofern war das ja eine Entwicklung, die insofern die gesellschaftlichen Realitäten abgebildet hat, dass wir uns in verschiedene Teile auch ein Stück weit aufgeteilt haben. Und die Frage ist, wie kommt man trotzdem zu einer Synergie von Politik und auch Bündnissen in Zeiten von sehr starker Vielfalt und unterschiedlicher Milieus und Gruppen?
Ja, weil diese Aufsplitterung hat ja, traut ja, Stichwort Angst, ich weiß,
wir
ich muss
den
Punkt
jetzt
auch zu Ende machen, traut ja genau den Leuten nicht zu, diese Felder jeweils zusammenzudenken. Also ne, wenn man über wirtschaftliche Kompetenz, über Blick auf Ökologie, auf Umwelt schaut und soziale Themen, es ist ja jedem Menschen klar, das kann man selbst nicht in der CDU sagen, dass es zusammenhängt und dass es eben deswegen eine Kompromissbereitschaft
ist
braucht.
Es sind sofort gar keine parteipolitischen oder Links-Rechts-Auseinandersetzungen, sondern sehr komplexe Fragen, die gemeinsam beantwortet werden müssen. Also das Gemeinsame, die Kooperation wieder in den Vordergrund zu stellen.
Ja, und vor allen Dingen, also ich habe, also nochmal, es geht nicht darum zu plädieren, dass die Grünen nicht da sein sollten, aber ich frage mich, was passiert wäre, wäre das ein Teil von auch einer sozialdemokratischen Idee gewesen, denn auch die Sozialpolitik der Grünen gerade zu Beginn hatten ja einen total sozialdemokratischen linken Ansatz. Mhm. Und ob das dazu geführt hätte, dass wir eben diese politischen Themen nicht politisch auch färben und in Richtungen ein, also wenn wir die Grünen wählen, dann kriegen wir Klima. Wenn wir die SPD wählen, kriegen wir aber kein Klima. Und wenn wir die Linken wählen, was kriegen wir da eigentlich aktuell noch? Wie man aus diesem Schlamassel rauskommt, denn ich glaube, das ist sozusagen die große Aufgabe und deswegen dieser Begriff vielleicht, weil das all das zusammendenkt, dass es da eine politische Antwort geben muss. Und die fehlt gerade. Und
Absolut.
Ich glaube, das ist auch das, was die SPD Step by Step zerfrisst, weil man gar nichts mit ihr assoziiert, außer Sie schafft es der CDU manchmal so einen sozialen, so ein bisschen Butter aufs Brot zu schmieren, wo so sozial draufsteht. Und dann ist es auch wieder okay und vorbei, weil mehr kriegt man nicht hin. Und ich halte das für sehr gefährlich, weil sich daraus eben auch sehr viele rechte Narrative bilden. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kenne auch einige Abgeordnete aus der SPD, die eine Müdigkeit haben, weil sie im Prinzip ähnlich klimabewusst denken und denken, das gehört alles zusammen und dann irgendwie vielleicht auf ihre eigene Führung gucken und denken, okay, wie sollen wir das jemals irgendwie vermittelt bekommen? Das finde ich eine sehr interessante Frage, ob sich das noch löst.
Und die werden wir weiter diskutieren müssen in diesem Land. Sicherlich auch mit der Frage, gibt es so neue Erzählungen der progressiven Parteien? Die Frage stellt sich ja überall. Wir ziehen mal wieder eine weitere Karte raus. Und nehmen uns zusätzliche 6 Minuten. Und das Stichwort ist Nazi.
Mhm.
Da frage ich einfach mal, was haben Sie sich dabei gedacht?
Ich habe direkt eine Gegenfrage. Was verstehen Sie unter dem Begriff?
Nazi ist für mich zunächst einmal tatsächlich die Nationalsozialisten. Aber also die Nazis des Nationalsozialismus. Aber natürlich muss man ja sagen, die Nationalsozialisten waren keine Aliens. Sondern das waren Menschen, die hier gelebt haben. Das waren Teile unserer Familien und das waren wir, um es mal so zu sagen.
Ja, ja, total.
Das war Teil der Menschheit, das waren Menschen. Und insofern ist eine ganz entscheidende Lehre ja aus dem Nie wieder, nicht so nach dem Motto, nie wieder solche Leute zu lassen, sondern festzustellen, nie wieder sollten Menschen so sein.
Ja,
und insofern ist daraus natürlich diese Formulierung geworden, die ein bisschen salopp ist, zu sagen, jemand ist eben auch Nazi in bestimmten Situationen oder mit bestimmten Weltanschauungen. Und leider muss man natürlich sagen, dass das immer die Gefahr birgt, dass sowas nicht nur jetzt inflationär, sondern eben auch vielleicht nicht ganz treffsicher verwendet wird. Und man sollte sich da vielleicht ab und zu Gedanken drüber machen. Trotzdem muss man ja dazu sagen, dass das Gedankengut, über das wir reden, hier auch jetzt gerade nicht abwesend ist.
Nee, es ist überhaupt nicht abwesend. Ich habe den Begriff mal so für verschiedene Begriffe dieser Art, also dieses so, wie schnell wir Leute als Faschos zum Beispiel bezeichnen, und sagen, in der CDU sind super viele Faschos oder so. Also Debatten, wie schnell wir zu diesem Begriff kommen und das dann abklären und diese Menschen sozusagen entfernt der Demokratie sehen.
Delegitimieren
dann auch. Ja, und also es geht nicht darum, dass man Gedankengut dieser Art toleriert, sondern definiert, welches Gedankengut ist das eigentlich genau und wie sehr verläuft die Trennlinie, sodass dann sowas wie 26% AfD auf einmal möglich ist. Und ich finde eine Definition von Hannah Arendt super hilfreich. Die ist, glaube ich, die wird für immer aktuell bleiben, weil sie über das Böse in einer Vorlesung gesprochen hat und dann definiert von der entwurzelten Person und der verwurzelten Person. Und ich finde diese Definition in der Frage, wer wirklich ein Nazi ist, super interessant. Und ich finde, da kann man selbst in der AfD Abstufungen machen, was nicht entschuldigt, dass das Menschen sind, die eine Partei mittragen. Die dieses Gedankengut,
genau.
wo Höcke stattfindet, wo man Zitate raussuchen kann, die mehr als verfassungsfeindlich sind. Aber wie wir es schaffen, wenn wir auch über diesen Begriff zurückholen sprechen, weil diese 26% offensichtlich zu viel sind, weil sie die Mehrheiten verändern können. Also wie schaffen wir es, eine gesunde Balance herzustellen, damit es eben keine Mehrheiten geben kann auf dieser Seite. Und ich finde, dass diese schnellen Abfertigungen etwas sind, was ich verstehe aus Angst. Ich kann das auch privat, was für ein Fascho, also diesen, oder was für ein Nazi, weil man auch so eine Wut und so eine Handlungsunfähigkeit manchmal verspürt. Aber gerade in der Frage von, wer ist eigentlich rübergegangen in dieses Gedankengut? Welcher Mensch wählt eigentlich die AfD? Diese Fragen müssen wir beantworten, ohne eine moralische Überlegenheit, die wir uns zuschreiben, um das wieder umzukehren. Und ich glaube, Stichwort Sozialdemokratie, da sind wir wieder genau bei dem Moment, was holt welche Menschen wann ab und sind sie dann, um auf Arendt zu kommen final, sind sie noch verwurzelt? Also sind sie noch in der Lage zu reflektieren, zu sprechen und sich auf Diskussionen einzulassen oder stellen sie ihr eigenes Wohl über das der anderen Leute und haben kein Reflexionsvermögen? Und das finde ich in der Frage, es ist für mich die Schlüsseldefinition und finde auch, dass das öfter in der Politik stattfinden kann. Weil die haben alle nur aus Protest gewählt und das sind alles Faschos, ist einfach so ein, da ist einfach so ein großer Pool, der, glaube ich, unser größtes Problem aktuell ist.
Genau, und das ist auch eine total wichtige Übung, jetzt sich da wirklich nochmal wieder reinzubegeben und ein Stück weit auszuloten, wo verläuft eben diese Linie zwischen, ich gehe da jetzt rein ins Gespräch oder ich ziehe hier eine klare Linie und sage auch, die gehören eigentlich so verboten. Ja, und ich denke, dass viele sich da wirklich gerade sehr viel Gedanken drüber machen, weil sie sehen, wie viele Menschen da plötzlich dabei sind und weil sie auch selber Momente erleben, in denen eben sie solche Leute kennenlernen und dann plötzlich sich mit denen unterhalten. Mhm. 3 Minuten später sagen die, ach, du bist ja doch ganz nett, vielleicht wähle ich doch die Grünen, so nach dem Motto. Ja, also das geht schneller, als man denkt, weil das eben nicht so eine verfestigte Weltbildfrage ist, die da häufig dahinter ist, sondern einfach ein Problem unserer Zeit der politischen Diskussion. So, ja, und was aber ich auch noch sagen würde und wo ich vielleicht auch eine Frage habe, ist dieses, dass man ganz schnell Leute heute so exkommuniziert oder so. Ne? Liegt ja vielleicht auch daran, dass wir plötzlich eben so ganz viel in so Bubbles, ja gerade in Social Media irgendwie sind, wo man sich einig ist, dass bestimmte Sachen so gar nicht mehr gehen oder so, wo andere Milieus tagtäglich noch locker mit umgehen, sich so mit irgendwelchen Worten beschreiben, die wir heute als nicht mehr PC erachten oder so. Ja, ja. Und also ist da nicht auch irgendwo was drin, wo es gar nicht so um das spezifische Nazi geht, sondern um dieses, wie verstehen wir uns überhaupt noch?
Es ist, das ist eine Sehnsucht, die ich nachvollziehen kann. Man, viele Menschen versuchen einfach, die beste moralische Art zu haben, die geht. Sie wollen gute Menschen sein. Sie wollen zwischen gut und böse unterscheiden können. Und die Frage ist halt, wer das definiert und wer die Deutungshoheit hat, diese Debatte anzuschieben. Und das finde ich im Journalismus eine sehr interessante Frage, auch wenn wir darüber sprechen, mit wem wir sprechen. Ne? Also muss ich als Journalist mit Nazis sprechen? Mit Nazis in der reinen Definition, wie wir es eben festgelegt haben. ich würde einen Unterschied machen zwischen Alice Weidel und einem klassischen, stereotypischen rechten Wähler aus dem Osten. Mhm. Zwischen denen würde ich einen großen Unterschied machen, weil es trotzdem meine Aufgabe ist, das zu verstehen, weshalb das passiert ist, weil die Konsequenzen sind ja für andere Menschen, die eben keinen Schutz haben, die keine nicht sich mit Kommunikation und aufeinander zugehen irgendwie darauf vorbereiten können. Zum Beispiel schwarze Menschen, die im Osten wohnen, in Dörfern, wo vielleicht auch 45% die AfD wählen, dann noch der dritte Weg, dann noch ein bisschen NPD, was alles dazukommt. Genau, das sind ja Menschen, die direkt davon betroffen sind, wie wir unsere Debatten führen. Und ich finde, das ist auch eine Verantwortungsfrage, wie sehr man sowas entschärft. Deswegen ist für mich auch ich spreche mit Alice Weidel, das ist so, welche Bubble ist das? Das ist für mich die Bubble, die selber genau weiß, was sie tut und eine sehr klare Ideologie hat und mir auch die Antwort darauf liefert, dass es niemals weg sein wird. Also es wird immer Menschen geben, die aus Eigensinn, aus rassistischen Ideologien Demokratie und menschenfeindlich sein werden. Das darf man auch nicht kleinreden, das wird nicht weggehen. Aber dieser Pool dazwischen, der sich davon schnell populistisch überzeugen lässt, das ist die Masse, die entscheidet, wie sicher sich auch andere Menschen oder marginalisierte Menschen fühlen. Und deswegen Stichwort Bubbles. Ich bin immer dafür, aus jeder Bubble, um die Frage jetzt auch zu beantworten, rauszugehen, wenn man es kann. Also es ist eine Frage von Kapazitäten.
Genau. Ne? Aber die, die es können, tragen eine Verantwortung. Das höre ich daraus, das eben auch zu versuchen. Und das teile ich. Und auch die Feststellung, dass nur weil ich aus einer Bubble rausgehe und also mit jemand anders ins Gespräch gehe, heißt das ja noch nicht, dass ich meine Werte aufgebe.
Ja, und dass die Bubble auch sie keine Zeit verschwenden sollte, damit die ganze Zeit zu überlegen, ob man jetzt die Bubble verraten hat.
Ja,
es ist auch wieder Zeit auf. So, wir haben gar nicht so viel Zeit.
Das ist Zeit. Es ist sehr existenziell, die Lage. Und damit ziehen wir nochmal ein weiteres Stichwort für uns hier, und zwar Empathie, was ja wirklich Ihr Thema ist. Wir haben auch viel darüber geschrieben und ich habe es auch hier schon selber häufiger mal thematisiert, weil Empathie tatsächlich so eine Kategorie ist, die in der Politik eine ganze Weile lang nicht wirklich eine große Rolle gespielt hat, um ehrlich zu sein. Und heute aber plötzlich schon, jetzt gerade aktuell dann doch schon plötzlich viel eine Rolle spielt. Oder nehme ich das noch falsch wahr?
Ich glaube, dass der Empathiebegriff immer da war, aber eher zum Eigenzweck und dass Leute den Begriff überhaupt nicht verstehen. Mhm. Oder wenn das so reingeworfen wird, dass direkt so eine, ich bin voll die gute Person, ich habe Empathie gesagt. Ja, okay, aber was kommt denn danach? Du hast gesagt, wir müssen empathischer sein. Das ist, was meinst du denn eigentlich damit? Das ist für mich auch so diese Hardcore-Obama-Idee, ne? So dieses, die jungen Leute müssen empathisch sein mit den Alten und dann wird alles gut und wir müssen einander verstehen. Was bedeutet verstehen? Ne? Empathie hat immer direkt diese Aufladung von, dass man jedem Menschen so gutwillig begegnet. Mm. Und das ist gar nicht Teil des Begriffs direkt. Und deswegen, glaube ich, ist der Begriff...
Dass wir eher wohlwollen.
Ja, ist ja voll. Und deswegen ist der Begriff, glaube ich, inflationär verwendet worden, dass er dann eine Zeit lang wieder weg war, weil man gemeint hat, okay, wenn wir einfach Empathie schreien, sagt keiner Hurra. Und jetzt ist es mehr denn je da, weil wir, glaube ich, auch durch sehr viele digitale Lebensrealitäten, die wir jetzt sehr krass verfolgen können, dass der Krieg, Angriffskrieg in der Ukraine ist, das Leben in Gaza, in Libanon, also dass wir das
Das gar nichts anderes übrig, als empathischer darauf einzugehen, weil wir es stärker sehen, weil wir es stärker wahrnehmen.
Ja. Im Detail auch. Weil wir auch, also es wird zwangsläufig gefordert. Ich sehe jemanden, der vielleicht verhungert auf meinem Screen. Ich sehe jemanden, der eine Schusswunde hat. Ich kann das alles live verfolgen und das ist ja etwas, was dann auch natürlich passiert, dass man sich solidarisiert oder dass es eine emotionale Reaktion gibt erstmal. Ja. Und das resultiert einfach oft in Empathie.
Ja. Und um jetzt nochmal auf die Politik zurückzukommen, das hat es also immer so gegeben, aber was ist möglicherweise jetzt vielleicht die Frage an die Politik, wenn es um Empathie geht? Oder wo ist sie jetzt besonders angebracht, in welcher Form?
Die hatte ihren Ursprung unter anderem auch aus der englischen Arbeiterklasse, in dem es eine Solidarisierung gab unter den Arbeitern, weil sie die Situation von den anderen, mit denen sie gearbeitet haben, verstanden haben und daraus auch folgte, dass man eben emotional anders mit den Menschen umgeht. Und das ist genau der Kern, der auch in der Politik gut funktioniert. Dass man eben für jede Position Verständnis aufbringt, aber es nicht sofort emotional so kapitalisiert und verwendet. Friedrich Merz muss nicht alles verstehen und dann sofort emotional weitergeben, sondern es gibt verschiedene Formen der Empathie. Das springt wahrscheinlich ein bisschen Rahmen, aber es gibt die kognitive Empathie. Das ist eine rationale Empathie. Da geht es rein um das Nachvollziehen, weshalb etwas passiert ist.
Ja.
Ich kann nachvollziehen, warum jemand in einer Kriegssituation geschossen hat. Ich kann nachvollziehen, warum jemand früher SPD und dann AfD gewählt hat. Mhm. Aber ich solidarisiere mich nicht damit. Ja. Und verstehen heißt nur, den die Gründe nachvollziehen und zugestehen, dass es ein Warum gibt.
Ja.
Und das Zugestehen, dass es ein Warum gibt, ist eigentlich ein zentrales Element für Demokraten und für Politiker. Mhm. Und das passiert ja nicht in den Logiken von, wir wählen alle 4 Jahre Wahlkampf und wir müssen uns selbst positionieren. Das ist natürlich sehr schwierig, dass viele Schmerz sagt, ja, hör mal, gut, die Bärbel Bas, die kann ich jetzt total nachvollziehen. Mhm. Oder dass Lars King mal irgendwie sagt, dass er Alice Weidel nachvollzieht.
Würden Sie sich das wünschen, dass Politiker das untereinander parteiübergreifender stärker tun?
Ja, weil sie sich selber zermürben auf eine Art. Also man hat ja immer so einen Verschleiß bei Politikern, den man ja merkt, weil man weiß, dass sie viele Menschen mitbekommen. Und ich würde Politiker immer zugestehen, dass sie tatsächlich eine sehr große Gabe dafür haben, die Stimmung aus bestimmten Wahlkreisen, Orten, wo sie sind, rauszuziehen. Und man dann aber vielleicht auch, weil es zu viel ist, das so abblockt und selber zum Machterhalt, den man braucht, um eigentlich was Gutes für diese Leute zu tun, auch wieder kühler wird und denkt, ich kann nicht an allen Stellen Empathie haben. Und das kann man, glaube ich, gut erklären, weil das können Leute ja nachvollziehen.
Ja.
Menschen, die zum Beispiel auch in sozialen Berufen arbeiten. Ne, die
ist ein ähnlicher Effekt.
Ist ein ähnlicher Effekt. Menschen, die in der Pflege arbeiten, können da wahrscheinlich tausende Lieder von singen.
Absolut.
Und das kann man erklären. Das muss nicht dauernd passieren. Mhm. Aber ich glaube, es gibt diesen Ansatz nicht mehr, weil viele Politiker teilweise auch berechtigt Angst davor haben, was wird schnell instrumentalisiert, was wird zur Headline, wirke ich schwach, Schwäche ist einfach was, was sie in der Gesellschaft nicht akzeptieren. Mhm. Macht es irgendwie, bleibt einfach sexy und cool. Jeder, der eine Möglichkeit zur Machtergreifung, wird auf jeden Fall darüber nachgedacht haben. Egal in welcher Konstellation.
Ja.
Und das kann man aber trotzdem irgendwie erklären. Ich glaube, wenn es einzelne Politiker gäbe, die das sich mehr trauen würden, gäbe es auch mehr Verständnis für bestimmte Handlungen.
Mhm. Ja, also die Härte der politischen Auseinandersetzung ist ja wirklich ein zentraler Punkt, den man vielleicht nochmal hinterfragen kann. So auch empathisch würde das vielleicht ja auch dazu beitragen, dass die Menschen wieder mehr resonieren mit den politischen Entscheidern, von denen sie sich ja doch schon sehr weit entfernt haben und eben das Gefühl haben, ach, die kriegen das eigentlich nicht mehr hin. Also das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit von Staat und Politik ist ja an einem Tiefpunkt angekommen.
Ja, aber auch, weil da kommen wir wieder zur Angst und Zutrauen und Empathie, da kommen verschiedene Begriffe zusammen, weil was erwarten wir von der Politik und wie empathisch können wir mit der Situation sein, in der die sich befinden? Also ich muss ja auch verstehen, wie Demokratie und Abstimmung funktionieren. Wie viele Leute verstehen eigentlich nicht, wie Gesetze funktionieren?
Ja.
Also wie das entschieden wird. Wer schreibt das Gesetz? Was bedeutet das, wenn Bärbel Bas das selber in ihrem Haus schreibt, was mit dem Bürgergeld jetzt passiert?
Ja.
Oder wenn Dobrindt das vorschlägt? Also das ist wieder auch eine Aufgabe auch von Journalisten.
Ja.
Und da auch stärker drauf zu schauen. Klar, der Moment, in dem, weiß ich nicht, Friedrich Merz rausgeht und sagt so, ich bin an sich kein Rassist, das würde ich dem Mann zuschreiben, dass er das nicht ist und dass er ein demokratisches Grundverständnis hat.
Mhm.
Aber dass man erklärt, warum man sich dazu entscheidet, solche politischen Themen zu setzen, an einem bestimmten Punkt, wo man merkt, es übermannt einen, weil obviously hast du ja keine 32% geholt.
Ja.
Und du bist auch jetzt nicht bei 32%. Mhm. Und irgendwie scheint das Ganze nicht zu funktionieren. Und ich glaube, dass Leute sich darauf einlassen können, wenn man das eben erklärt. Also er kann ja auch einen Fehler eingestehen oder sagen, er hat sich darauf eingelassen, weil er dachte, es wäre das Beste. Da kann ich natürlich sagen, finde ich jetzt Bullshit, aber ich kann
es
dann besser
nachvollziehen. Er versucht es manchmal zu erklären, aber redet sich dann um Fragen, sag ich mal. Ne? Das ist ja auch so eine Folge.
Kann man auch
dann
Empathie mit haben.
Ja, okay.
Also, ist das eine never-ending Story?
Ist richtig. Gut, wir enden aber trotzdem an der Stelle mit dem Wort und kommen mittlerweile dann schon zum 5. Stichwort für unsere Diskussion: Demokratie. Und das ist eigentlich das zentrale Stichwort unserer Zeit.
Mhm.
Wie steht es um die Demokratie? Das ist eine total zentrale Frage.
Nochmal den Take von, wo wir über Nazis gesprochen haben. Ich glaube, deutlich besser, als wir das immer framen und damit auch ein Angstgefühl auslösen. Also wenn wir uns unsere europäischen Nachbarn mal anschauen, geht es uns mit Blick auf Europa noch deutlich, deutlich, deutlich besser als den anderen.
Mhm.
Und das ist auch was man, glaube ich, manchmal betonen muss. Das heißt nicht, dass Probleme nicht da sind, dass es keine Diskriminierung gibt, dass es soziale Ungleichheit gibt und dass wir kurz davor stehen, auch dass diese Schere so weit auseinandergeht, dass es eben nicht mehr so demokratisch hier sein könnte.
Mhm.
Aber
dass es wahrscheinlich ein Unterschied ist, ob Ungarn failt oder Deutschland oder Frankreich. Ne?
Total, aber auch aus sowas wieder Kraft zu ziehen und sich wieder auf sowas wie die EU zu besinnen, auch wenn der Gedanke natürlich abwegig ist, zu sagen, komm, wir schaffen schnell das Einstimmigkeitsprinzip ab, bevor in Bulgarien der nächste Fascho kommt, um den Begriff nochmal aufzugreifen.
Ja, ja.
Aber ich glaube, es gibt deutlich mehr Handlungsspielraum, den wir nicht als das Privileg erachten, das wir haben. Und das stört mich manchmal in Debatten.
Ja, das stört mich auch. Also das will ich nochmal sagen, diese Handlungsunfähigkeit ist ja häufig darauf aufgebaut, dass man sagt, ja, in den Strukturen, wie Politik bisher gehandelt hat, funktioniert das nicht. Aber es ist ja nicht so, dass wir ganz viel Neues nicht an Möglichkeiten haben. Ja? Also wir haben nicht nur die Europäische Union, wir können uns auch zwischen Staaten ganz viel mehr einigen als früher. Und es gibt auch eine viel stabilere Wirtschaft, europäisch oder global, die eingehegt ist. Es gibt internationale Institutionen. Aber wir nutzen es irgendwie nicht so richtig. Was ja auch daran liegt, dass nationale Politiker häufig da am Hebel sind und mit vor allen Dingen internationalen Tätigkeiten gar nicht so wirklich einen Blumenstrauß gewinnen können. Ist da vielleicht irgendwo ein Problem, dass wir zwar handlungsfähig in der Theorie sind, aber das Wahlvolk oder die Bevölkerung das vielleicht gar nicht so richtig gutiert, wenn man in diese neuen Handlungsfähigkeiten reingeht oder einfach sagt, nee, ich will eigentlich, dass es so weiterläuft wie bisher?
Ja, man traut sich nicht aus dem, was in der Bevölkerung stattfindet, nämlich, und das finde ich was sehr Gutes, wir haben wahnsinnig viele politisch engagierte Menschen im Land. Also für verschiedenste Themen. Ob das jetzt die Klimakrise ist, soziale Ungleichheit, die Solidarität mit der Ukraine, die Frage des Nahostkonflikts. Also man hat Menschen, die sind wahnsinnig politisch informiert, tätig, die führen Ehrenämter aus. Wir haben immer noch eine hohe Anzahl an Menschen, die Ehrenämter ausfüllen. Also die politische Konfrontation im Alltag und das Bewusstsein darüber, was man verändern möchte, ist eigentlich sehr groß. Und da greift man, da setzt man nicht oft an als Politik. Und da kommen wir wieder zum Trauen. Wenn wir bestimmte Statistiken nehmen, wie viele Menschen wünschen sich günstigere Mieten, wären für einen Mietendeckel, wie viele Menschen wünschen sich, dass noch mehr Geld oder Schulden gemacht wird für den Ausbau von ÖPNV oder all diese Dinge umzuwandeln, auch für Parteien wie zum Beispiel die CDU. Also wer traut sich, etwas zu machen, ein Risiko einzugehen, basierend darauf, dass die Demokratie eigentlich sehr engagiert und da und fordernd ist.
Ja.
Und das ist manchmal so einfach ernüchternd. Aber wem sage ich das ja?
Ne? Ja,
das ist,
ich habe natürlich auch die Erfahrung gemacht, dass dann plötzlich, wenn man dann da sitzt, vielleicht auch in einem Bundesland oder mit den Kommunen, die dann alle sagen, ja, wir würden das alles ja gerne machen, aber geht nicht, weil alles super kompliziert. Komplizierte Verfahren, Föderalismus und so weiter. Und wir haben eigentlich jetzt hier auf der falschen Ebene das Geld nicht. Und diese komplexe Lage ist natürlich irgendwie auch das Problem bei der Umsetzung von Antworten, die die Leute sehen wollen. Und da, wenn ich dann aber darüber nachdenke, oh, müssten wir mal wieder Föderalismuskommission machen oder so, dann ist natürlich so der Punkt so, oh Gott, dann schalten wir sofort ab, auch als Bevölkerung. Ja.
Ich frage mich, ob der Kipppunkt kommt, wenn das erste Mal die AfD im Bundesrat mit drin sitzt, weil im Osten sie es schaffen, irgendwo eine absolute Mehrheit zu holen. Dann habe ich das Gefühl, dann kommt das schneller in die Gänge.
Also manchmal geht es dann doch völlig egal, wie die bürokratischen Schwierigkeiten
sind. Ja, das ist jetzt kein Hoffen dafür, dass das passiert, damit das passiert.
Ja,
aber
ja, genau.
Dieses Trauen kommt ja auch daher, dass irgendjemand das Risiko als Person auch aufnimmt. Ne? Also das kann ja auch ein Ministerpräsident sein. Henry Wüster sagt, nee, wir machen jetzt aber unsere 5 größten Städte in NRW, machen wir jetzt einfach mal autofrei am Sonntag.
Ja.
Weiß nicht, ob so viele CDU-Wähler aufs Dach steigen würden.
Ja.
Ob das passieren würde. Ob die sich nicht mehr freuen. Ob die nicht mehr auf freien Flächen nutzen würden. Also so, das ist jetzt nur ein random Beispiel, aber wer hat die Eier, um das zu tun, das auszuprobieren? Weil ansonsten hat man die ganze Zeit dieses Gefasel und die Leute haben keine Lust mehr auf Gefasel. Auf die Bürokratie so in Verruf zu bringen, mich immer so, ja, da sitzen aber trotzdem Leute, die arbeiten und engagiert sind. Das ist trotzdem kein kleiner Apparat, der völlig handlungsunfähig ist. Ich bin eigentlich eine große Pessimistin, aber was das betrifft, denke ich mir jedes Mal so, ja, man kann es auch schlechter reden, als es gerade ist.
Ich würde fast geneigt sein zu sagen, okay, da lassen wir es dabei. Aber ich will nochmal trotzdem einen Punkt sagen, weil die Dinge einfach dann entscheiden und durchziehen. Ja, Sie haben gesagt, wer hat die Eier dazu? Ja, das sehen wir ja dann jetzt leider gerade eher auf der autokratischen, auf der auch rechtsextremen Seite. Und das macht ja für viele dort dann manchmal sogar die Attraktivität aus. Ach, denen ist einfach egal, was alle anderen sagen. Die ziehen es halt einfach durch. Die sagen auch, was sie tun werden. Ist es tatsächlich etwas, wo Sie sagen würden, ja, da müssen die Demokraten aufpassen, dass sie eben nicht diese Form des auch Machens und Durchsetzens dann nur noch den Autokraten überlassen, sozusagen?
Sie überlassen es ihnen in den gleichen Strukturen, in denen sie selber gefangen sind. Und ich bin keine verblendete Idealistin, im Gegenteil. Das hat natürlich, also das ist natürlich nicht einfach gesagt, dass Friedrich Merz jetzt Deutschland den Mietendeckel aufsetzt.
Ja.
Passiert natürlich nicht einfach so. Es gibt Verstrickungen von Lobby, von verschiedenen
ja.
Interessensgemeinschaften. Da verspielen auch verschiedene Ängste in diesem Machterhalt dieser Person mit rein.
Ja.
Aber es geht ja nur um den Versuch, das bei einzelnen Themen zu probieren und daraus zu ziehen, okay, verändert das etwas im demokratischen Wählerverhalten? Weil das ist ja gerade die letzte Instanz, die man noch benutzen kann. Weil es geht ja, also alle Volksparteien
um
verlieren,
ja.
Alle Parteien der letzten, also alle Parteien, die nicht die AfD sind, kämpfen mit Umfragen in jedem Bundesland. Einzelne haben in einzelnen Ländern dann mal Erfolg, weil sie dann doch die bessere Erzählung haben. Aber es ist ja einfach der Erhalt von Status quo. Und das funktioniert, glaube ich, nicht, wenn man nicht das Risiko eingeht, auf lange Sicht vielleicht irgendwem mal auf den Schlips zu treten.
Ja, also um sozusagen den Status quo Demokratie an sich sozusagen zu erhalten, muss man eben den Status quo, den eigenen, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle in Frage stellen.
Obwohl der Status quo gar nicht so schlecht gerade ist,
ja.
Um das nochmal von
vornherein aufzuhören. Ja, ja, das ist angekommen.
Sehr
gut. Okay, letztes Stichwort. Und das ist das für mich mysteriöseste Stichwort in dieser Runde. Zahnarzt haben Sie aufgeschrieben. Interessant. Haben Sie da schlechte Erfahrungen gemacht?
Nein, bis jetzt noch nicht, da ich das Gesundheitssystem trotz aller Kritik an vielen Stellen noch für sehr gut halte und deutlich privilegierter, als wenn man zum Beispiel in die USA schaut. Aber um die Populismusdebatte und die Frage von, welche Debatten besprechen wir eigentlich aufzunehmen, Friedrich Merz und die Ukrainer beim Zahnarzt, weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, als so Prototyp dafür, was für verschobene Debatten wir eigentlich diskutieren und welche Institutionen das aufgreifen.
Absolut, das ist eine ganz seltsame Aktion gewesen. Eine von mehreren seltsamen Aktionen, die Friedrich Merz so durchzieht, wenn er so einfach sowas raushaut. Manchmal weiß ich nicht so genau, ob er sich das eigentlich vorher überlegt hat oder nicht. Das rätseln, glaube ich, viele. Aber um zur Sache zu kommen, ist ja da wieder dieses Thema, dass das natürlich der Versuch war, die Rechten insofern zu kopieren, als dass man Ängste ausnutzt. Ja, so nach dem Motto, ich muss jetzt selber, kann mir selber meine Zahn-OP nicht mehr leisten, weil ich dazu zahlen muss, während eben andere das einfach so bekommen. Und das erscheint mir mittlerweile durchaus schon bei vielen, auch bei den Konservativen oder CDU, CSU angekommen, dass diese Strategie einfach nicht die klügste ist.
Ja, aber ich frage mich trotzdem, woher diese Strategie kam, weil ich, wie gesagt, dem Bundeskanzler nicht anheften möchte, dass er ein Demokratiefeind ist und jemand, der generell Migration scheiße findet. Das, das glaube ich einfach nicht. Und ich finde, dieses Beispiel zeigt eher, dass die Denkmuster, in denen sich Friedrich Merz befindet, dass er die ja irgendwo herzieht. Also, dass es auch so eine Unbeholfenheit ist, in dem Moment zu denken, wie kann ich jetzt die Ängste der Menschen, die ich sehe, dass die Angst haben vor Migration. Vielleicht hat er selber Angst vor Migration. Das können wir kann ich jetzt an dem
oder
Moment
sein nicht Fraktionschef oder andere Leute in der Fraktion sagen ihm, pass auf, das finden wir jetzt total zentral und jetzt steht er unter Druck, da irgendwas zu machen.
Genau, das hat mir der eine Handwerker aus dem Allgäu hat mir gesagt, dass er letzte Woche keinen Zahnarzttermin bekommen hat, weil er war in Ukraine, aber vor ihm. Und der hat eine Kronenbehandlung bekommen. Dass man da auch als Journalismus ansetzt zum Beispiel und das einfach nicht direkt populistisch verarbeitet, so der rechte Bundeskanzler, ja, den Tag kann man natürlich machen, aber wieso sagst du das? Woher kommt das? Und was ist das Ziel? Und wie hast du es gerade verhauen?
Ja.
Auch eine andere Kommunikation mit der politischen Ebene schafft, weil in solchen Momenten spricht Friedrich Merz ja auch mit niemandem.
Ja.
Oder spricht vielleicht mit der Bild. Oder also die Orte, wo er das Gefühl hat, das wird dann einfach repetitiv aufgenommen und dann wundert er sich aber 2 Wochen später, warum es in Umfragen nicht dafür sorgt, dass es ihm besser geht und seiner Partei.
Ja.
Ich finde das fast wie so eine Bringschuld, das besser zu erklären oder zu ergründen, um diese Debatten auch zu einfach runterzukühlen.
Mhm.
Weil auf was gehen wir ein und was halten wir für diskussionswürdig? Beschäftigt mich sehr auch mit Blick auf Trump zum Beispiel. Ne? Wie oft, welchen Tweet nimmt man die ganze Zeit ernst, wenn man auf den Konflikt mit dem Libanon in Israel schaut?
Ja.
Was pusht man selber hoch? Und da fand ich, diese Zahnarztdebatte, die ging ja wochenlang.
Ja.
Talkshow-Sendung, wo ich sage, vielleicht lernt man auch als Politik, wenn man ignoriert wird. Das ist auch eine Macht von Medien. Das heißt nicht, dass man es nicht dekonstruieren darf. Aber
da kommen wir zu dem Punkt, Macht von Medien und ignorieren. Also im Moment hat man ja das Gefühl, die Medien, jetzt sage ich mal einfach die Medien, ja,
sehr populistisch von
genau, sind natürlich auch irgendwo getrieben von Social Media und X Wellen und Shitstorms und von jetzt News so, ne, und so weiter. Man bekommt so ein bisschen das Gefühl, dass es für die Medien natürlich auch immer schwerer wird, diesen Abstand, diese Ruhe da reinzubringen. Ja, und kann das eigentlich jetzt mal eine Medienfrage gelingen, das unter den Medien wieder stärker zu verankern und sich davon auch ein bisschen wieder loszumachen von diesen ganzen Social-Media-Trends und Reaktionsmustern, die da sind, um es mal so ein bisschen einmal platt in eine Kiste zu tun?
Ich glaube, das Erklären sehr gut funktioniert auf Social Media. Also das Interesse, dass man etwas erklärt oder aktuelle Debatten aufdröselt, ist gar nicht so klein. Also dieses schnelle Wischen, Liken, 10 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne, Ding, das löst sich langsam auf, weil die Leute merken, dass ihr Gehirn gar keine Kapazität mehr hat, das aufzunehmen. Mhm. Also dieser Trend auch zu langen Video-Essays oder dieser Boom der jungen Generation, sehr viel mehr zu lesen, sich Langzeitformate zu schnappen. Ne? Die Kinofilme werden immer länger. Die Leute gehen in lange Kinofilme. Also vieles spricht dafür, dass Langform eigentlich funktioniert. Und ich glaube, das ist ein guter Anknüpfungspunkt, weil ich kann trotzdem über den Zahnarzt sprechen, aber gehaltvoll.
Ja.
Ich kann trotzdem über dieses Beispiel sprechen und erklären, was da passiert sein könnte, was es für Eindrücke gibt, ohne dass ich direkt so dieses Friedrich Merz ist XY, das ist richtig, das ist falsch, sondern auch wieder zur Meinungsbildung beitrage. Und das machen viele Medien, glaube ich. Das geht aber oft unter, neben dann anderen Sachen, die natürlich auch im Algorithmus besser belohnt werden. Mhm. Aber ich glaube, gerade große Medienhäuser sind da eigentlich relativ gut drin und versuchen das auch. Zum Beispiel der TikTok-Kanal der Tagesschau ist ja kein populistisches Hundeloch. Also Entschuldigung, aber das ist ja, und das konsumieren super viele junge Leute zum Beispiel. Mhm. Und da diese Strategie weiterzufahren und das auf dem Markt als dominantes Format, dominante Art, wie man Politik erklärt, Gesellschaft erklärt, zu forcieren, ist, glaube ich, der einzige Weg, wie man es in the long run schafft. Aber es ist natürlich, also ich like natürlich auch manchmal populistische Sachen, weil ich so denke.
Das ist auch, also da muss ja sich jetzt jeder nicht von frei machen, dass wir auch mal kurzfristig Emotionen rauslassen oder eben auch Dinge mal vereinfacht sagen wollen. Das haben wir hier ja durchaus auch an der einen Stelle. Aber den Abschluss und überhaupt den Grundtenor, optimistisch dabei zu sein, sehr gewinnbringend, freue mich da sehr drüber. Und habe bei dem letzten Punkt natürlich auch den Gedanken daran, wie nicht nur die Medien, sondern eben auch politische Bildung, wie wir sie viel machen, heute noch funktionieren kann und bei den Leuten ankommen kann. Und da erlebe ich es auch, dass es ein großes Verlangen danach gibt, da stärker einzusteigen.
Ja, ich bin sehr froh, dass Sie den Begriff Pessimismus nicht gezogen haben, dann hätte ich mich noch erklären müssen.
Dabei, okay.
Ich war heute sehr optimistisch für meine Verhältnisse, weil ich bin eigentlich eine große Pessimistin, habe das Gefühl, man darf nicht allzu viel Zeit darin verschwenden. Das haben Sie jetzt geschafft.
Sehr gut, das haben wir geschafft, dann versuchen wir dabei zu bleiben. Yes. Vielen Dank, dass Dankeschön. Sie da waren. Jasmin Barek und auch an alle, die zugeguckt haben und zugehört haben, vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal bei Pick Your Battles.
Ich denke. Ah, ja.